Hier ist Thorn Junkersdorf mit Tomorrow. Der Nummer 1 Podcast heute mit einer Nummer 1 Macherin und einer absoluten Nummer 1 Erfolgsgeschichte. Mit 25 kündigt sie ihren sicheren Job bei Google, gründet ihre eigene Influencer-Agentur und 2,5 Jahre später macht sie den Millionen-Exit. Jetzt macht sie andere zu Millionären. Hier ist sie aus Mallorca, die Multiunternehmerin Janet Pawelczyk.
Der beste Tipp, den er Creatorn gerade geben kann, ist: Macht Rechtschreibfehler, weil dann sieht man halt, dass keine KI benutzt wird im Content. Ein extrem privilegierter Job auch, weil du sehr schnell sehr viel Geld verdienen kannst.
Kann man noch easy als Creator Millionär werden?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Viele sagen immer, oh, es ist schon viel zu spät, der Markt ist schon total übersättigt. Und ja, es gibt sehr, sehr viele Creator und Creatorinnen, keine Frage. Aber ich bin eh immer der Meinung, man kann es immer schaffen. Man muss es nur halt einfach richtig machen. Ich habe jetzt auch vor ein paar Wochen einen Creator kennengelernt, der eben erst 3-4 Wochen Social Media gemacht hat, hat aber super viel gepostet. Dann sind die ersten Marken auf ihn aufmerksam geworden und der hat mir erzählt, dass er jetzt schon im Monat 50.000 verdient, nach 3 Monaten Social Media.
Ich freue mich jetzt schon auf dein Feedback, denn diese Story ist wie aus einer Netflix-Doku, nur eben real. Die Eltern, sie kommen aus einem kleinen polnischen Bauerndorf nach Deutschland. Die Mutter putzt in Hotelzimmern und der Vater, der fährt Taxi, bis alles zusammenbricht. Und dann kommt sie, die Tochter. Sie baut in Rekordzeit ein Millionenunternehmen auf. Ihre Moongency wird zu einer der führenden Agenturen für Creator. Und mit 30 macht sie den Millionen-Exit. Jetzt lebt Janet auf Mallorca, baut Creator zu Unternehmern auf, entwickelt Marken, die Millionen umsetzen und eröffnet nebenbei auch noch Reformer Pilates Studios. Sie kennt die Mechanismen eben hinter Reichweite, Vertrauen und modernem Business wie kaum eine andere. Jetzt in Tomorrow und als Tomorrow Video Podcast auf YouTube. Bevor der Podcast startet, das erste Learning. Manche Dinge, nein, die lernst du nicht in der Schule, nicht in der Uni und ganz sicher auch nicht mit KI. Die wichtigsten Lektionen kommen, na klar, vom Leben selbst. Draußen, auf der Straße. Genau dort fühlt sich Cupra zu Hause. Eine Marke für alle, die ihren eigenen Weg gehen. Die nicht warten, bis ihnen jemand sagt, wie Erfolg funktioniert, sondern es selbst herausfinden und auch selbst herausfinden wollen. Der neue Cupra Raval ist genau dafür gemacht. Ein voll elektrisches Urban Car, nicht angepasst, sondern geprägt von Haltung. Für Menschen, die starten nicht nur fahren, sondern erleben. Und das passt perfekt zu Tomorrow. Denn hier geht es um Klarheit statt Konvention. Um Mut statt Mitlaufen. Um Menschen, die gelernt haben, Wachstum entsteht nicht durch Anpassung, sondern durch Erfahrung. Durch Erfahrung, die du machst. Wenn du mehr wissen willst, schau dir den Cupra Raval an. Jetzt auf cupra.de. Und jetzt viel Spaß mit Tomorrow und all den Rebellen, die ihren eigenen Weg gehen. Hey, Janet, willkommen bei Tomorrow.
Hallo, ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich richtig doll.
Wir sind sozusagen bei dir zu Hause. Wir sind hier im Mallorca Country Club und du lebst auf Mallorca.
Ja, genau. Ich bin jetzt Anfang April nach Mallorca gezogen. Wir haben erstmal einen Mietvertrag für ein Jahr, um uns das Ganze hier mal anzuschauen, ob wir uns vorstellen können, hier zu bleiben. Aber bisher gefällt es uns sehr, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ist richtig toll hier.
Was war für dich der Grund zu sagen, hey, auswandern, ja, und unbedingt Mallorca und nicht nach Bangkok oder nach Bali oder nach Amerika?
Also, man muss natürlich sagen, das Insel-Life ist ein Traum. Also, ich bin eh ein Mensch, ich mag die Natur sehr gerne. Ich mag das Meer sehr gerne. Ich finde, hier kann man auch super schön hiken gehen. Und dafür vereint Mallorca für mich wirklich alles. Aber es ist auch die Erreichbarkeit. Also Mallorca hat einen super tollen Airport. Ich habe pro Tag, also ich komme eigentlich aus Hamburg und habe pro Tag, ich glaube, 10 Flüge zur Auswahl nach Hamburg, egal ob morgens, mittags, abends, und ich reise beruflich auch sehr, sehr, sehr viel. Und da muss man natürlich sagen, Mallorca ist nicht ganz so anonym, wie als wenn ich jetzt zum Beispiel nach Madrid oder so gezogen wäre. Man kennt immer jemanden, der hier zu Besuch ist. Man kennt Leute, die hier wohnen. Und ja, so ist es Mallorca geworden.
Aber wie ist es wirklich? Ich meine, so viele träumen davon und sagen, ah, ich würde das auch gerne machen. Geht ja heute auch mit Remote Work, Home Office, kannst du es machen. Aber wie ist es jetzt wirklich, wirklich, wenn man hier eben nicht nur Urlaub macht, 2 Wochen, 3 Wochen, sondern wirklich hier lebt?
Also, es ist auf jeden Fall langsamer, das stimmt schon, aber ich bin auch in dem Sinne entspannter und gechillter geworden, würde ich sagen. Also es ist ganz interessant, man stresst sich nicht mehr so, man hat nicht mehr diesen hektischen, ja, City-Lifestyle, würde ich sagen. Und was auch so, das hätte ich nicht gedacht, aber alles hat sich nach hinten verlagert. Also man sagt ja auch, die Spanier machen dann mittags ihre Siesta und gehen abends später essen. Und das stimmt. Also ich bin in Deutschland so teilweise um 10 oder um 11 schlafen gegangen. Hier gibt's keinen Tag, wo ich vor Mitternacht schlafen gehe, weil sich alles einfach auch wegen der Hitze natürlich nach hinten verlagert. Aber es ist sehr, sehr schön. Also alle sind mega happy hier, sind mega welcoming. Die kommen zu einem, grinsen einen an, alle sind gut gelaunt. Also es ist wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle und besondere Energie hier.
Wäre das doch schon gleich das erste Learning, was du weitergeben würdest, dass du sagst, hey, wer drüber nachdenkt, das mal zu machen, einfach mal machen?
Einfach machen. Das ist generell mein Motto im Leben. Einfach ausprobieren. Ich denke immer, wir haben nur dieses eine Leben. Ich hatte das jetzt 3 Jahre im Kopf, dass ich unbedingt mal nach Mallorca möchte. Und ja, dann habe ich es einfach gemacht.
Sensationell. Ich finde es toll, dass du heute hier bist, Jeanette, und wirklich auch deine Spontanität. Weil ich habe gerade in der Woche an dich gedacht, weil ich war bei einem Business-Termin und da erzählte mir eine Marketing-Chefin, dass sie gerade wieder eine Mitarbeiterin verloren hat. Und zwar hat die im Influencer-Marketing gearbeitet für die Company und hat jetzt was gemacht? Sie hat sich selbstständig gemacht als Creatorin, macht ihr eigenes Business und hat ihre Karriere dafür aufgegeben. Und das ist ja auch so etwas, wo viele drüber nachdenken. Die Kommunikationswelt hat sich so verändert. Man sieht überall auf Social Media, was man für ein tolles Leben haben kann. Und deshalb freue ich mich, dass wir heute mal darüber diskutieren können. Was ist da, was ist Traum, aber was ist auch Reality, gerade jetzt, wo sich auch so viel ändert mit KI. Und deshalb mal gleich die Frage an dich. Ist das so der richtige Schritt, jetzt zu sagen, wow, ich werde Creator, ich mache mich selbstständig, ich gehe raus aus diesem Corporate-Business?
Klar, also man kann es immer noch auf jeden Fall werden. Ich finde, viele sagen immer, oh, es ist schon viel zu spät, der Markt ist schon total übersättigt. Und ja, es gibt sehr, sehr viele Creator und Creatorinnen, keine Frage. Aber ich bin eh immer der Meinung, man kann es immer schaffen, egal wie übersättigt da der Markt ist. Man muss es nur halt einfach richtig machen. Und auch gerade in Zeiten von KI, also klar, die ganze Creator-Economy hat sich komplett gewandelt. Und heutzutage ist als Creator so wichtig wie noch nie, eine Community zu haben und auch gerade wegen der KI und dieser Online-Welt auch diese echten Momente mit seinen Followern zu schaffen. Und ich denke, wenn man sich darauf jetzt noch fokussiert und vor allem auch wirklich Gas gibt, weil wir sehen auch die ganzen Creator posten. Also es ist nicht mehr so wie damals. Also ich habe selber früher auch Instagram gemacht. Ich habe 2012 angefangen. Das war, ich habe ein Bild gemacht. Ich habe einen Filter drüber gelegt, noch diese automatischen Filter von Instagram und es gepostet. Das war eine Aufgabe von 10 Minuten. Heutzutage musst du mehrere Plattformen bedienen. Du musst Videos können, du musst Reels schneiden, Shortform-Content. Dann auf einmal ist wieder Longform-Content relevant. Dann musst du Stories jeden Tag machen. Also Creator sein ist schon ein Fulltime-Job ohne Montag bis Freitag, sondern wirklich Montag bis Sonntag 24/7. Deswegen, man kann es auf jeden Fall schaffen. Man muss sich halt nur eine gute Strategie natürlich überlegen und dranbleiben und wirklich durchziehen, weil das ist ein sehr intensiver Job.
Glaubst du, dass das viele unterschätzen, weil es eben so easy aussieht, wenn du die Bilder siehst? Sieht es ja immer easy aus.
Ja, 100%. Also ich kriege das von so vielen auch Freunden mit, die sagen, ich fange jetzt mit Content an. Und dann auf einmal merken die, wie schwierig es eigentlich ist, das selber zu schneiden. Heutzutage reicht ja nicht nur einfach irgendwie was zu schneiden, sondern es müssen auch die Effekte da sein, weil die Aufmerksamkeitsspanne ist kürzer. Also es gibt einfach so viel zu beachten. Dann fängt es ja schon bei den meisten an, dass die gar nicht wissen, worüber die reden wollen. Die setzen sich dann vor die Kamera und denken, okay, was habe ich jetzt eigentlich zu erzählen? Also das alles aufzuarbeiten und auch selber vor der Kamera zu stehen, ist gar nicht so leicht, wie viele immer denken. Deswegen, ja, also es wird auf jeden Fall unterschätzt.
Umso besser, dass du heute hier bist. Die große Frage, die ja über allem steht, natürlich KI. Wir haben das in allen Businesses auch regelmäßig hier Thema bei Tomorrow, wie KI die ganze Businesswelt verändert und wie viele Jobs dadurch ja auch wegfallen. Was aber jeder natürlich im Moment so in seinem Feed sieht, wie man zugespammt wird mit KI-Müll. alles ist mittlerweile von künstlicher Intelligenz gemacht, die ganzen Memes, die gepostet werden. Wie verändert das das Business?
Ja, ich denke einfach durch die leichtere Erstellung von Content durch KI gibt es natürlich auch einfach viel, viel, viel mehr Content. Ich glaube aber als Creator kann man tatsächlich auf der einen Seite das natürlich zum Vorteil nutzen, um schneller mehr Content zu generieren oder um auch auf Ideen zu kommen. Das ist ja auch oft, woran es schon hapert. Aber ich finde, es ist auch eine tolle Chance für Creator, diese Nahbarkeit und diese Echtheit mit seiner Community wirklich auch umsetzen zu können. Weil das ist so ein Shift, den wir jetzt gerade in den letzten 2 Jahren gesehen haben, dass Community ist wichtiger als Follower mittlerweile. Also man guckt bei den Creator nicht mehr drauf, haben die 1 Million, haben die 2 Millionen Follower, sondern haben die wirklich eine Community, mit der sie sich austauschen, wo die eine echte Connection zu haben, um eben auch sich zu unterscheiden von einer KI. Wenn zu einer KI oder einer KI-generierten Seite kannst du nicht so eine Nahbarkeit aufbauen wie zu einem Creator. Und das ist ganz interessant. Ich war vor 3 Monaten durfte ich Stephen Bartlett live sehen. Und der wurde auch zu dem Thema KI befragt. Und der hatte gesagt, der beste Tipp, den er Creatoren gerade geben kann, ist, macht Rechtschreibfehler. Weil dann sieht man halt, dass keine KI benutzt wird im Content. Und er hat wirklich gesagt, fangt an, Rechtschreibfehler in euren Content einzubauen, weil das zeigt, dass ihr keine KI seid und wirklich auch echt seid. Und das fand ich irgendwie so total spannend, dass das so der größte Tipp war, den er da in Richtung KI geben konnte.
Total lustig, alle versuchen es fehlerfrei zu machen. Ja. Ich hatte ja auch die LinkedIn-Chefin auch im Podcast und die sagte, auch bei CVs, bei Lebensläufen, Alle hauen die natürlich durch die KI, ChatGPT oder Claude, haben die perfekten Lebensläufe, Aber dadurch sind alle perfekt und dadurch hebst du dich ja nicht mehr raus. Und das ist natürlich spannend. Das bedeutet extra jetzt Fehler reinbauen in deine Post.
Ja, Rechtschreibfehler.
Damit wahrscheinlich auch der Algorithmus merkt, hey, das ist nicht KI. Generiert, oder?
Ja, also ist auch ganz interessant, weil jetzt plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen. Als ich mit LinkedIn angefangen habe, habe ich natürlich alles mit KI auch gemacht, bis mir dann ein alter Arbeitskollege geschrieben hat, hey, ich wollte dir nur sagen, ich habe ein Tool, das analysiert mir bei LinkedIn, welche Beiträge mit KI generiert worden sind. Und bei deinen Einträgen steht zu 80% mit KI generiert. Und war ich so, oh, das ist jetzt unangenehm. Ich wusste nicht, dass es solche Tools irgendwie gibt. Und habe das dann alles umgeschrieben. Aber ja, ich finde man, ne, also klar, natürlich bei einigen merkst du es nicht, dass die KI nutzen. Ich finde auch jeder sollte KI nutzen, auch um irgendwie seine Texte zu überarbeiten, vielleicht auch eine Struktur irgendwie reinbringen oder auch nochmal neue Blickwinkel reinzubringen. Aber ich finde auch Content und auch die Texte, die sich wirklich durchsetzen, das sind die, wo du noch diese Echtheit spürst und diese Nahbarkeit spürst.
Ich finde das total spannend, dass du es gerade sagst, dass es gefühlt unangenehm ist oder dass du es so empfunden hast, als dir jemand gesagt hat, hey, deine Texte sind zu 80% mit KI. Ist es denn wirklich unangenehm oder ist es nicht einfach normal? Du kannst es nutzen, also just do it ist doch im Grunde genommen. Warum sollten wir nicht 100% KI machen, wenn es zur Verfügung steht? Wie beurteilst du das?
Ja, nee, 100%, also das denke ich auch. Ich denke auch, jeder sollte KI nutzen. Aber für mich war es so, als ich damals mit LinkedIn angefangen habe, habe ich das so ein bisschen nebenbei gemacht. Und ich habe schon aber auch manchmal in diesen Texten gemerkt, okay, die sind von ChatGPT geschrieben und nicht von mir, meiner Wortwahl, wie ich einfach rede. Und klar, ab und zu habe ich dann die Texte umgeschrieben, manchmal aber auch nicht. Und jetzt ist es so, dass ich alle Texte so umschreibe, dass sie auch wirklich nach mir klingen und also mit meiner Wortwahl, mit dem, wie ich rede. Und ich finde, es ist einfach echter und ich kann mich mehr damit identifizieren und habe das Gefühl, ich kann meine Message besser rüberbringen, als wenn mir das dann durch ChatGPT irgendwie ganz anders umgeschrieben wird, eine andere Wortwahl umgeschrieben wird. Deswegen, ja, ich finde, man sollte KI auf jeden Fall nutzen. Aber ich finde es trotzdem schön, wenn man noch so was Eigenes, Persönliches einfach mit reinbringt. Sei es die eigene Wortwahl oder die eigene Grammatik oder vielleicht sogar der eigene Rechtschreibfehler.
Bei dir ist es sehr spannend, weil du ja nicht nur Creatorin bist, sondern eben auch das zum Business gemacht hast. Du hast eine eigene Agentur und du machst andere Creator reich und berühmt. Ist das so der Rat, den du auch weitergibst, zu sagen, hey, bleib irgendwie am Ende des Tages noch du selbst mit wenigstens 10%, 20%, 30% du und der Rest KI? Oder wie würdest du es prozentual aufteilen?
Nee, überhaupt nicht. Also ich habe das Gefühl, dass in der Creator Economy, also klar für so Konzepte, kreative Konzepte, ist KI auf jeden Fall angekommen. Für Captions schreiben, auch auf jeden Fall, aber was die Content-Generierung angeht, noch überhaupt nicht. Also die Schnittprogramme, da habe ich erst gestern noch mit meinem Freund drüber gesprochen, die sind noch gar nicht so weit. Also es gibt kein Schnittprogramm, wo du keinen Cutter gerade ersetzen kannst. Also es ist einfach nicht gut genug. Die KI kann immer noch nicht zum Beispiel auch von einem ganz langen Video noch nicht erkennen, was sind die wirklich relevanten, ja, Videosequenzen, die vielleicht viral gehen würden. Also es erfordert immer noch sehr viel menschliche Arbeit, wo die KI eben noch nicht ersetzen kann. Ich denke, das wird sich ändern. Also ich, auf der einen Seite freue ich mich drauf, wenn Videos besser und schneller geschnitten werden können, weil das immer so ein großer Painpoint natürlich auch für die Creator ist, weil das sehr viel Zeit frisst. Aber auf der anderen Seite graut es mir auch so ein bisschen, wenn es dann soweit ist und man mit KI seine Videos schneiden kann, weil ich glaube, dann wird noch viel, viel mehr Content natürlich auf den Social-Media-Plattformen zu finden sein.
Ist das nicht im Moment sowieso so eine gewisse Überflutung? Ja. Christian Wolf beispielsweise, ja. Du warst ja auch gerade bei ihm und bei Erik im Podcast. Er hat das ja gerade zum Game ernannt, dass er gesagt hat, er flutet TikTok. Ich glaube, er macht zwischen 70 und 700 Videos pro Tag und flutet damit TikTok und Instagram. Mhm. Und bei ihm scheint es aufzugehen. Ist das etwas, was du auch beobachtest und sagst, macht Sinn?
Also, bei ihm hat's mega funktioniert. Also Freundinnen von mir, die nichts mit der ganzen Moore oder Christian Wolf Bubble zu tun haben, haben mir gesagt, auf einmal ist er die ganze Zeit auf der For You Page auf TikTok und auf einmal gucken die sich alles an, auch von ihm, weil natürlich der Algorithmus lernt ja, wenn du dir dann einmal ein Video anguckst, wirst du immer wieder neu ausgespielt im Algorithmus und das ist natürlich ein enormer Vorteil und ja, ich sag schon zu unseren Creatoren, dass natürlich die sich da irgendwie mal ausprobieren sollen, dass die viel Content posten sollen. Sollen die 100 TikToks pro Tag posten? Nein. Weil, was man natürlich auch sagen muss, in der Regel, also es ist bei Instagram dann eher so, wenn man bei Instagram 100 Reels pro Tag posten würde, das Engagement geht extrem runter. Also du kannst nicht mehr das durchschnittliche Engagement halten, weil deine Community natürlich nicht mit jedem deiner Beiträge interagiert, sondern die machen das dann mit den Beiträgen, die eben ja relevant für sie sind. Und das sind halt keine 100 Reels am Tag, so viel Zeit hat kein Mensch. Macht es Sinn, vielleicht 2-3 am Tag zu posten? Bei Instagram auf jeden Fall. Aber wenn das Engagement ja auch runtergeht bei Reels zum Beispiel, ist es ja für uns als Management auch schwierig, diese Beiträge noch für denselben Preis zu verkaufen, weil wir verkaufen ja die Reichweite. Und wenn man weniger Engagement hat, weniger Reichweite pro Reel hat, dann kann man auch nicht mehr den Preis verlangen, den man eigentlich verlangt hat. Das heißt, wir als Management raten nicht, irgendwie jetzt auf Instagram 100 Reels am Tag zu posten, aber es ausprobieren, irgendwie auf TikTok oder mal ein bisschen mehr zu posten, macht auf jeden Fall auch Sinn. Bei TikTok ist der Algorithmus auch nochmal anders, muss man dazu sagen.
Warum macht Christian Wolf das?
Ich glaube, Christian möchte natürlich noch mehr Leute erreichen. Also der hat ja vor, ich glaube, 3-4 Jahren angefangen, auch mit 3-4 Reels am Tag, wo es auch noch keiner gemacht hat. Und jetzt eben auf TikTok. Und ich meine, er erreicht halt so viele Menschen jetzt. Also selbst Leute, die nicht in seiner Bubble sind. Meine Mutter hat mich letztens auf Christian Wolf angesprochen. Also er erreicht sogar meine Mutter, die nichts mit dieser Bubble zu tun hat, weil natürlich er auch verschiedene Themen in seinen 100 TikToks am Tag bedient, wodurch er auch in verschiedenen Zielgruppen ausgespielt wird. Und ja, ich glaube einfach, dass noch mehr Leute ihn kennen.
Was ich bei ihm interessant finde, ist, dass er so ein neues System gebaut hat, dass er ja seine Villa hat in Südafrika und er hat eine auf Zypern und dass er so Creator einlädt und dass alle Creator bei ihm leben können und an seinem tollen Leben auch teilhaben können. Sie können da umsonst wohnen, sie können seine Autos benutzen, sie gehen mit ihm ins Restaurant und er bezahlt alles, aber sie müssen eben die ganze Zeit posten. Ist das so die neue Spielregel, wie es funktioniert?
Ich glaube, das ist natürlich sehr einzigartig, auch was er da macht. Und so wie ich es mitbekomme, ist sein Ziel ja auch mit den Leuten, die er einlädt, nicht, dass die unbedingt immer was für More posten. Also er hat ein paar Creator-Häuser, wo er das macht. Aber so wie ich das von ihm mitbekommen habe, mag er es ja einfach sehr gerne, viele Leute um sich herum zu haben. Also wir waren auch schon mal bei ihm im Haus in Kapstadt. Und ich glaube, wir haben nicht mal alle an einem Tisch gepasst, sondern die Leute mussten noch an den zweiten Tisch, weil so viele Leute da auch wirklich gewohnt haben. Und er mag es einfach, Leute um sich herum zu haben. Und ich glaube, dadurch, dass er natürlich zum Beispiel auch so viele More-Produkte benutzt, probieren das die Leute, die dann bei ihm sind, auch, fangen auch an, die Produkte eben zu mögen. Und das compoundet dann halt einfach so. Ich glaube nicht, dass sein Ziel jetzt unbedingt ist, immer nur die Brand groß zu machen, sondern dass er wirklich auch gerne Zeit einfach mit den Leuten verbringt. Und das ist natürlich ein netter Nebeneffekt, dass die Leute dann More besser kennenlernen, wenn die halt mit dem Gründer von More abhängen.
Und dieses System Creator House, so etwas zu bilden, kannst du damit was anfangen?
Ja, auf jeden Fall. Also wir machen das bei uns im Management ja auch schon seit dem ersten Jahr. Also wir machen eine Creator-Reise einmal im Jahr, wo wir alle Creator bei uns aus dem Management zusammenbringen. Also das erste Jahr waren wir auf Ibiza, dann waren wir in Marbella, dann waren wir letztes Jahr in Österreich. Und das bringt total was, weil erstmal der Austausch unter den Creatoren ist total wertvoll, dass die sich gegenseitig Tipps und Tricks geben, was bei denen beim Algorithmus gerade funktioniert. Aber auch, wie der Algorithmus sich verändert, weil Social Media ist so schnell, da muss man wirklich am Ball bleiben können und dieser Austausch ist einfach wertvoll. Und was wir auch immer gesehen haben, wir analysieren natürlich auch die Reichweite von unseren Creatoren und wir haben gesehen, jedes Jahr, wenn wir die Creator-Reise haben, ist der durchschnittliche Wachstum am höchsten von allen Creatoren, weil die sich natürlich gegenseitig in den Stories zeigen, weil die gegenseitig Co-Autor-Reels zusammen machen. Das heißt, Creator zusammenzubringen, bringt enorm viel.
Und ist dieses Business, weil du auch gesagt hast, das ist jetzt die richtige Zeit anzufangen und trotz KI oder weil KI da ist, jetzt anzufangen und das zu machen, kann man noch easy als Creator Millionär werden?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen, weil ich habe jetzt auch vor ein paar Wochen einen Creator kennengelernt, der eben, ich glaube, erst 3-4 Wochen Social Media gemacht hat, hat aber super viel gepostet. Dann sind die ersten Marken auf ihn aufmerksam geworden und der hat mir erzählt, dass er jetzt schon im Monat 50.000 verdient. Also innerhalb nach 3 Monaten Social Media, wenn nicht sogar mehr. Also da kommen jetzt auch immer mehr Werbepartner mit dazu. Und das finde ich, also klar, du musst natürlich eine gewisse Reichweite dir aufbauen, aber wenn du wirklich dranbleibst, ist es ein extrem privilegierter Job auch, weil du sehr schnell sehr viel Geld verdienen kannst. Weil ab einer bestimmten Reichweite werden natürlich die Brands auf dich aufmerksam. Du musst natürlich aber auch ein Thema bedienen, was man auch bewerben kann. Weil wenn man jetzt irgendwie nur Quatsch in die Kamera spricht, das ist auch nicht authentisch, wenn ich jetzt auf einmal den neuen Laptop von Apple bewerbe, sondern Kooperation und Geld verdienen funktioniert ja auch nur, wenn du gut convertest, also wenn du auch gut abverkaufen kannst. Und da gehört schon auch ein bisschen mehr dazu. Aber ja, man, wenn man dranbleibt, kann man es auf jeden Fall schaffen.
Aber warum ist das so? Wird mehr Werbegeld auf Social Media gelegt oder warum ist dieses Wachstum überhaupt zu erzielen? Dass du sagst, es gibt ja schon mehr Creator als jemals zuvor. Trotzdem sagst du, jeder soll es bitte machen, das Geschäft ist toll und du kannst auch als Anfänger mal eben im Monat 50.000 machen. Wo kommt das Geld plötzlich her?
Ja, also ich sag jetzt nicht, dass ich sag mal, jeder es machen sollte, weil ich glaube, das ist kein Job, wo jeder für gemacht ist. Das muss man auch nochmal sagen, weil das ist ja dieses Social Media hat keine Öffnungszeiten. So, du musst von Montag bis Sonntag da wirklich Gas geben. Du musst dir eine Community aufbauen. Und eine Community baust du dir eben auf, indem du wirklich jeden Tag deliverst, indem du jeden Tag Nahbarkeit auch irgendwie zeigst. Da kannst du nicht einfach mal einen Monat rumreisen und Urlaub machen und nichts posten, weil genauso schnell wie du relevant werden kannst, kannst du halt auch wieder irrelevant werden, was natürlich auch, ein großes Risiko oder auch einfach schwierig auf Social Media ist, auch mental dieser Druck. Das ist ja, man kriegt jeden Tag so viele Meinungen von so vielen Leuten und wir sind nicht dafür gemacht, 1000 Nachrichten am Tag zu kriegen, wo jeder irgendwie was anderes dafür sagt. Das heißt, man muss auch eine gewisse mentale Stärke natürlich da auch mit reinbringen. Das heißt, ich sage nicht, dass jeder es machen sollte, aber wenn jemand es machen möchte, dann sollen die Personen es auf jeden Fall versuchen. Die werden sehen, das ist schwieriger als gedacht. Aber ich bin eh der Meinung, dass jeder alles schaffen kann, was man eben möchte, wenn man dran bleibt.
Was interessant bei dir ist, dass du es eben aus beiden Seiten kennst, eben als Creatorin und jetzt als Unternehmerin, als Managerin, als Mentorin auch für viele Creator. Lass uns mal so in deine Beginnings gehen, wie du deine Karriere gemacht hast. Du bist in Hamburg geboren und du hast etwas eigentlich ganz Konservatives studiert für eine Hamburgerin, Außenwirtschaft in Hamburg. Das klingt ja erstmal nicht nach einer Creator-Karriere. Warum hast du gerade Außenwirtschaft studiert?
Also, um ganz ehrlich zu sein, ich habe direkt nach dem Abi angefangen zu studieren und es war so ein bisschen von meiner Mutter gepusht, sagen wir es mal so, weil meine Mutter wollte unbedingt, dass ich studiere. Ich war frisch 18, ich hatte keine Ahnung, was ich machen möchte. Dann hat sie irgendwie über Bekannte von diesem Studiengang Außenwirtschaft, internationales Management gehört. Meine Mutter kommt nicht aus der Wirtschaft, meine Mutter kommt aus Polen, hat in Deutschland dann erstmal geputzt, in der Videothek gearbeitet und dann in der Immobilienbranche. Also die hat nichts irgendwie mit Außenwirtschaft oder internationalem Management zu tun. Ich glaube, sie fand das Klang ganz cool. Plus, es ist ja ein sehr offener Bereich. Also im Management kann man ja, sei es Sales, sei es Marketing, in so viele verschiedene Bereiche gehen. Ja, und so kam es dann, dass ich das dann studiert habe, war aber sehr überfordert, muss ich sagen. Also ich bin gar nicht mit dem Studium klargekommen. War sehr, sehr schwer für mich, weil ich auch sehr jung war. Alle waren älter. Ich hatte keine Ahnung von Wirtschaft. Ja, deswegen, ich wurde da so ein bisschen, ich sag mal, reingedrängt. Würde jetzt auch nicht sagen, dass mir mein Studium so viel gebracht hat, um ehrlich zu sein. Wahrscheinlich eher das Lernen des Lernens und ein paar Leute habe ich da kennengelernt. Aber ja, es war trotzdem ja super spannend, aber es war jetzt nichts, wo ich dachte, oh, das will ich unbedingt machen, sondern es hat sich halt einfach angeboten.
Und dann bist du nach Amerika gegangen, nach San Diego, hast da weiter studiert. Warum gerade Amerika?
Ich weiß es auch nicht. Ich habe schon irgendwie immer, also als ich jünger war, dachte ich, boah, ich glaube von diesen ganzen Filmen, ich will mal in die USA, ich will gerne nach Kalifornien, ich will irgendwo ein Bus warm ist, wo ein anderer Lifestyle ist. Man kannte Kalifornien von den ganzen Filmen. Ich war ein riesiger OC-California-Fan und dachte mir dann so, ich wollte auch erstmal nach L.A. tatsächlich und habe dann aber gehört, die Uni in San Diego soll so für die University-Erfahrung besser sein. Ja, und habe mich dann beworben und es hat geklappt und ich durfte für 6 Monate in die USA gehen und das war auch time of my life. Also ich war auch noch sehr jung, ich war 20, also noch nicht mal volljährig in den USA, muss man dazu sagen, aber es war der Hammer. Also da auch irgendwie mitzukriegen, wie Leute am anderen Ende der Welt leben, auch nennt man diese Mentalität ja auch in den USA, so vom Tellerwäscher zum Millionär. Ich komme auch nicht von viel und habe immer gedacht, aber es ist trotzdem alles möglich, wenn ich mich wirklich reinhänge. Und da hat mich dann damals die USA auch sehr inspiriert.
Und du bist dann auch Creatorin geworden. Du hast gepostet und wahrscheinlich, weil du aus Amerika gepostet hast, hast du wahrscheinlich gleich viele Likes und Kommentare bekommen.
Ja, genau. Ich habe damals dann schon ein bisschen vorher und dann aber natürlich immer im Auslandssemester angefangen, das alles so ein bisschen auf Social Media zu dokumentieren. Also damals immer nur Bilder gepostet, anders ging es da nicht. Und ja, da habe ich tatsächlich den meisten Follower-Zuwachs dann bekommen. Habe so ein bisschen neben dem Studio immer schon was verdient, aber das war bei weitem nicht so viel, wie man auch jetzt verdienen konnte. Also ich habe damals 100 Euro, 50 Euro für ein Posting bekommen. War für mich als Studentin damals, 2014, sehr, sehr, sehr viel Geld. Also ich habe mich mega reich gefühlt, dann noch so 400, 500 Euro im Monat durch Social Media zu machen. Ja, bin dann aber wiedergekommen und habe dann aber schnell gemerkt, okay, ich will jetzt eigentlich auf die Unternehmensseite wechseln, weil ich merke jetzt gerade, okay, der Bedarf ist da. Die Unternehmen suchen jemanden, der mit Social Media und Influencer-Marketing für die anfängt. Die wussten aber nicht, wie die jemanden einstellen sollen, weil es hat ja keine Arbeitserfahrung in dem Bereich. Das ist ja ein ganz neuer Bereich gewesen. Und deswegen war es mein Vorteil dadurch, dass ich selber als Creatorin gearbeitet habe und gestartet habe und diese ganze Materie verstanden habe, dass ich dann eben Jobs wie bei Beiersdorf, für Eucerin und Hansaplast oder auch bei Google bekommen habe.
Wie viele Follower hattest du damals?
Oh, das 25.000. Nicht viel. Okay. Aber für damals war schon nicht schlecht, sagen wir so.
Aber das heißt, 25.000 reichte damals schon, um zumindest mal kleine Deals zu machen, um schon mal 500 Euro zu verdienen. Ja, das kann man schon.
Ja, ja, auch heute. Okay. Also es gibt auch Creator, die haben 25.000 Follower, die verdienen jetzt 10 oder 20.000 Euro im Monat. Also es ist immer, welches Thema bedient man? Hat man wirklich eine Community? Kann man auch gut abverkaufen? Also die Followerzahl ist eigentlich komplett, also nicht ganz egal, weil ich denke, jetzt mit 2.000 Followern wirst du nicht davon leben können. Aber ab einer bestimmten Größe und wenn man sich da gut anstellt und wirklich eine gute Community auch hat, dann kann man davon leben. Aber damals war es für mich so ein bisschen nebenbei, neben dem Studio nochmal was dazu verdient.
Du hast ja dann bei guten Brands gearbeitet, bei bekannten Brands zumindest. Beiersdorf hast du gemacht, bei Google hast du gearbeitet. Hättest ja auch sagen können, so super Corporate-Leben, ich bin Angestellte, mir geht's gut, ich kann eine Google-Karriere machen. Was war für dich der Punkt, dass du gesagt hast, na, ich will mich selbstständig machen, ich will ein eigenes Business gründen?
Ich wollte mich schon immer selbstständig machen, tatsächlich. Also ich habe damals schon in der Schule, hatte ich irgendein inner Calling in mir, das mir gesagt hat, ich möchte irgendwas Eigenes schaffen und kreieren. Ich muss sagen, meine Jobs bei Beiersdorf und bei Google, ich habe die geliebt. Also gerade auch bei Google, das war ein absoluter Traumjob für mich. Aber ich wollte auch immer was Eigenes machen und dachte damals aber tatsächlich noch, dass es Events sind. Also ich habe mich dann Ende 2019 das erste Mal mit Influencer-Events selbstständig gemacht. Mein erster Kunde war dann auch Google, das war ganz cool, weil die mich dann als Freelancerin eingebucht haben. Ich habe dann im Januar 2020 noch ein Event für Google organisieren dürfen. Ja, und dann kommt Corona. Und ich hatte irgendwie 4 Eventaufträge für das Jahr, wollte nach Berlin ziehen. Und wir wissen ja alle, was passiert ist mit Events in dem Jahr. Es wurde alles gecancelt. Also ich stand dann ohne Job da. Ich hatte meine Wohnung gekündigt, weil ich eigentlich nach Berlin wollte. Ich hatte keine Aufträge, ich hatte kein Geld und war so, ja, toll. Vor einem Jahr hatte ich irgendwie noch alles und jetzt stehe ich hier ohne nichts. Aber rückblickend war das total wichtig für mich, weil ich da dann wieder eine Festanstellung gegangen bin. Ich habe dann in einem Artist Management in Hamburg gearbeitet. No Hype hieß das und durfte die Creatorin Dagi B, Melina Sophie und Alicia Ava managen und habe da auch dann richtig so meine Leidenschaft für Artist Management und Creator Management entdecken dürfen und mega viel lernen dürfen. Und ohne, sage ich jetzt mal, Corona wäre ich heute nicht da, wo ich bin.
Obwohl du da gestanden hast und, wie du gerade gesagt hast, nichts hattest und überhaupt nicht wusstest, wie es weitergeht. Respekt. Und dann hast du deine eigene Agency gegründet.
Genau, das kam dann relativ schnell danach. Also ich durfte neben dem Agenturjob so ein bisschen noch ein paar Freelancer-Sachen machen. Und dann sind die Anfragen aber größer geworden und ich konnte beides nicht mehr machen. Und habe dann gekündigt und bin dann, also ich habe auch nur eine Agentur eigentlich gegründet, weil mein erster wieder größerer Kunde fürs Influencer-Marketing war dann wieder Google, die dann zu mir gesagt haben, hey, wir wollen nicht nur dich als Freelancerin, als Beratung einbuchen, sondern wir wollen, dass du jemanden anstellst und wir wollen deine Agentur bei uns als Lieferant eintragen und mit dir arbeiten. Und ich war so, okay, was für ein Privileg, dass mein alter Arbeitgeber und dann noch Google sagt, die wollen, dass ich quasi eine Agentur gründe. Und dann muss ich eine GmbH gründen. Und ich hatte auch keine Ahnung davon. Ich hatte auch mega Angst, eine GmbH zu gründen. Hab's dann aber gemacht, weil ich sonst nicht hätte als Lieferant eingetragen werden können. Ja, und das war der Start von meiner Agentur.
Moongency heißt sie, ne? Ja. Moon Agency sozusagen, ja gleich.
Genau, es ist ein Wortspiel aus Moon und Agency, deswegen Moongency.
Und war das so gleich für dich klar, dass du das auch kannst, dass du jetzt von der Creator-Rolle, die du vorher hattest, so richtig in das Management gehen kannst und dass du jetzt ready bist, um andere Creator zu beraten und denen das Business zu erklären und denen die Millionen-Deals zu bringen?
Ganz ehrlich, nein. Ich hatte keine Ahnung von dem, was ich tue. Also ich hatte auch keine Ahnung von Unternehmertum. Ich hatte Ahnung von der Creator-Economy und das war mir dann natürlich ein Vorteil. Ich kannte die Welt der Creator. Ich war auf ganz vielen Events. Ich wusste, wie Brands mit einem arbeiten und ich wusste, wie Briefings aussehen. Ich wusste, was Brands aber auch auf der anderen Seite wichtig ist. Also, was eine Marke braucht, um Creator immer wieder einzubuchen, um langfristige Deals abzuschließen. Das heißt, ich hatte das Wissen von beiden Seiten, auf der Creator-Seite, auf der Markenseite und dachte, okay, ich bringe das zusammen und gründe ein Management. Und, das habe ich dann gemacht. Und ich glaube, das, was ich getan habe. Klar, ich habe auch Fehler gemacht, habe ich aber schnell daraus gelernt. Konnte ich sehr gut, aber so von Unternehmertum und wie man das alles macht, hatte ich absolut keine Ahnung. Und so alles Learning by Doing, viel mit Leuten sprechen. Also ich habe ganz oft, wenn ich irgendwie jemanden kannte, den angeschrieben, ob die Person mal Zeit für einen Call hat oder wenn ich mal jemanden kennengelernt habe, habe ich immer sehr viel gefragt. Ich habe sehr viel Wissen versucht aufzusaugen. Also wirklich, ich dachte mir auch irgendwann, egal, Janet, keine Frage ist zu dumm. Du fragst es einfach, du musst daraus lernen, weil das ist deine Chance, dass du jemanden hast, der mehr Erfahrung hat als du, wo du dir Wissen rausziehen kannst. Ja, und hab dann alles Mögliche gefragt. Und so kam es dann auch, dass ich zum Beispiel ja nicht nur zuerst eine operative GmbH gegründet habe, sondern eine Holding gegründet habe direkt, weil mir das eben ein anderer Unternehmer empfohlen hat. Der meinte, nee, du gründest jetzt nicht direkt nur eine GmbH, sondern du machst eine Holding draus. Und das war jetzt rückblickend, weil ich auch einen Exit hinter mir habe. Das Beste, was ich hätte machen können, weil ich einige Steuervorteile dadurch hatte.
Als du das gegründet hast, wie war das so bei dir im Umfeld? Hast du sofort Leute gehabt, die gesagt haben, ja super, mach das, trau dich das? Oder hast du auch Leute gehabt, die vielleicht neidisch waren, die gesagt haben, was glaubt sie denn jetzt, wer sie ist, was sie machen kann, dass sie jetzt glaubt, allen erklären zu können, wie das Business funktioniert? Wie hast du es erlebt, die Gründungsphase?
Boah, ich hatte tatsächlich, würde ich sagen, fast gar keine Unterstützung von außen, was einfach daran liegt, dass ich keine Unternehmerfreunde hatte. Also niemand von meinen Freunden war selbstständig. Alle waren entweder noch am Studieren oder irgendwo angestellt. Und ich hatte auch eher von meinen Eltern den Rat bekommen, mach das bloß nicht, weil mein Vater ganz lange selbstständig war, also als Einzelunternehmer. Er war Taxifahrer, selbstständiger Taxifahrer und hat dann selber auch Taxifahrer eingestellt, hat dann irgendwelche Lizenzen nicht mehr bekommen, musste alle Mitarbeiter kündigen, die noch 3 Monate weiter bezahlen, und das war fast der Ruin für meine Familie. Und deswegen war meine Familie dann so, oh, Selbstständigkeit bloß nicht. Und die waren natürlich auch bei mir, du hast so einen guten Job bei Google oder auch bei Beiersdorf gehabt, bewirb dich dadurch nochmal. Also die haben mir eher dann ausgeredet, zu gründen und auch noch gesagt, ich soll auf gar keinen Fall jemanden anstellen, weil wie kann ich denn so ein Jahresgehalt zahlen, und ist mir bewusst, was da alles reinkommen ist. Und ich war irgendwann, stopp, ich will das alles nicht hören, weil ich habe selber schon Angst vor der Gründung gehabt. Also ich hatte Bauchschmerzen wochenlang, weil ich dachte, oh Gott, ist das die richtige Entscheidung? Kann ich das überhaupt? Verkalkuliere ich mich irgendwie? Und habe dann auch zu meinen Eltern gesagt, ich möchte, dass ihr mir erstmal gar nichts mehr sagt. Ich will jetzt einfach mein Ding machen, sonst erzähle ich euch gar nichts mehr. Und dann waren die aber auch sehr, ja, unterstützend, haben dann auch nichts gesagt. Aber klar, das sind Eltern, die machen sich halt Sorgen, die wollen immer das Beste für einen. Aber ich hatte niemanden in meinem Umfeld, der dann irgendwie gesagt hat, mach das und du kannst das so machen, sondern musste mir das alles irgendwie selber zusammensuchen.
Wow. Aber toll, dass du das gemacht hast. Und hast du das alles mit dir ausgemacht oder hast du in dem Moment eigentlich auch Mentoren gehabt, die dich unterstützt haben, die gesagt haben, hey, glaub an dich und wir helfen dir? Oder hast du das, war das alles self-made?
Ich habe tatsächlich eine Coachin gehabt. Das ist eigentlich eine coole Story, die ich erzählen kann. Das war kurz vor der GmbH-Gründung. Also ich habe ein Coaching bei ihr gemacht und ich war die ganze Zeit so, soll ich wirklich eine GmbH gründen oder soll ich keine GmbH gründen? Und dann hat sie ein kleines Psychospielchen mit mir gespielt, ohne dass ich es gemerkt habe. Sie meinte, sie hat mir das dann ausgeredet komplett. Sie meinte, nee, mach das nicht, mach das auf gar keinen Fall, gründe keine GmbH, weil geh doch einfach wieder in die Anstellung. Und ich war dann auf einmal voll sauer, dass mir meine Coachin das geraten hat. Und ich war so, nee, ich will ja aber selbstständig sein. Ich will es ja ausprobieren. Ich würde es ja voll bereuen, wenn ich es jetzt nicht mache. Und dann war sie, aha, guck, das war ein Trick, den ich gerade mit dir gemacht habe, um zu sehen, was du wirklich möchtest. Weil hättest du jetzt gesagt, du, oder hättest du mir jetzt zugestimmt und gesagt, okay, du hast recht, dann hättest du es wirklich nicht gewollt. Aber du hast gegen mich argumentiert, bist gegen das angegangen, was ich gesagt habe. Und das zeigt, du willst es eigentlich und du würdest es bereuen, wenn du es nicht tust. Und das war ganz cool. Also die hat mir da sehr geholfen. Und ich bin generell auch ein großer Fan von Mentoren oder Coaches. Also ich habe eigentlich immer mal wieder auch verschiedene. Ich wechsle das auch immer ganz gerne, um neue Impulse zu kriegen. Aber bin ich ein sehr, sehr großer Fan von.
Was war so dein Claim to Fame? Was hast du richtiger gemacht oder besser gemacht als alle anderen? Weil du hast ja gerade schon gesagt, du hast einen Exit gemacht. Nach sehr kurzer Zeit, nach 2,5 Jahren hast du deine Agentur verkauft. Und ich habe einen Podcast von dir gesehen, da hast du auch gesagt, was das Pricing war, der Price Tag. Du hast gesagt, mehr als 4 Millionen, weniger als 10 Millionen.
Ja, es war im mittleren Millionenbereich, sagen wir es so. Und was ich anders gemacht habe, oder ich glaube, was ich gut kann, also vielleicht erstmal, ich habe einfach die Basics auch gemacht, muss ich sagen. Man muss nämlich wirklich sagen, so in der Management-Welt, es ist traurig, aber mit den Basics kann man schon hervorstechen. Wir haben immer zuverlässig mit den Marken geantwortet, wir waren immer nett und freundlich. Wir sind zu unseren Creatoren immer nett und freundlich, haben denen auch versucht, nichts irgendwie aufzudrängen, haben schnell gehandelt und Beziehungen zu Marken gepflegt und auch zu den Creatoren. Aber ich glaube, was ich besonders gut kann, ist, dass ich Menschen sehr, sehr gut unterstützen kann und den Mut zu sprechen kann. Das heißt, ich habe sehr viele Creator auch bei mir im Management, die noch relativ klein zu uns gekommen sind. Und sobald, wenn ich die kennengelernt habe und an die geglaubt habe, dann kann ich denen sehr gut Mut zu sprechen. Und ich sehe was in ihnen und ich sehe, welches Potenzial da ist. Und ich kann es sehr gut, das Potenzial zu entlocken, würde ich sagen. Das heißt, ich habe denen immer Mut gemacht. Ich habe denen Ideen reingeworfen, was sie machen können. Wenn die irgendwie down waren, dann ging es gar nicht um irgendwelche Deals oder Kooperationen, sondern dann haben wir uns eine Stunde zusammen hingesetzt und dann habe ich Mental Support gemacht und war einfach für die da, war auch eine Freundin für die. Und ich glaube, das ist was ich vielleicht anders als andere Managements gemacht habe, dass ich eben nicht nur irgendwie auf das Geld geguckt habe oder auf Kampagnen, die reinkommen, sondern wirklich langfristig mich auch auf das Wachstum, auch darauf fokussiert habe, irgendwie eine Brand, um die Creator aufzubauen. Also mit 2 Creatoren habe ich auch eigene Brands gegründet. Wir helfen unseren Creatoren auch, Leute einzustellen, sich selber ein Team aufzubauen, dass die mehr schaffen können mit weniger Arbeit, dass die auch mental entlastet werden. Also dieser ganzheitliche Ansatz ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr besonders. Und ich denke, ja, hat uns heute das ganze Team von mir aber dahin gebracht, wo wir sind.
Weil das ist ja wirklich Creator-Business Next Level, wenn du nicht nur deine tolle Community hast, und da hast du ja gesagt, Community ist wichtiger als die klassische Reichweite, sondern jede und jeder träumt ja davon, einen eigenen Brand zu haben. Aber auch das ist nicht so easy, ne?
Das ist sehr herausfordernd, auch für viele Creator, würde ich sagen, weil Creator sind oft kreative Köpfe, das sind oft auch keine Unternehmer. Und deswegen ist natürlich wichtig, dass die jemanden da drin haben, der auch Unternehmer ist und das Unternehmer-Mindset mitbringt. Aber, und ich finde, das vergessen viele Creator auch oft, eine eigene Brand ist und auch eine Brand mit jemandem zu gründen, das ist wie eine Hochzeit. Also du bist nicht nur 2 Jahre mit der Person, sondern eine Brand, die planst du ja langfristig, die planst du 5 Jahre, die planst du 10 Jahre. Und meistens hast du ja auch keine Returns die ersten Jahre. Also ich habe ja jetzt zum Beispiel auch mit einem, also mit dem größten Creator bei mir aus dem Management, mit Dejan Gartz, das ist der größte Haircare-Creator Deutschlands, die Marke Dejan Gartz Haircare gegründet, wo wir jetzt auch in allen Drogerien stehen. Wir haben 3 Jahre keinen einzigen Cent verdient. Also wir haben eher Geld reingesteckt. Wir haben keinen Cent dran verdient. Wir haben nur an 9 Produkten gearbeitet und entwickelt. Und jetzt erst ist das erste Mal, dass wir auch wirklich was von der harten Arbeit der letzten Jahre sehen. Und gerade als Creator natürlich, wenn man irgendwie gewohnt ist, nach einer Kooperation super viel irgendwie Geld zu kriegen, ist vielleicht manchmal auch die Motivation bei einer Brand dann langfristig gar nicht da, weil du die ersten Jahre gar nicht siehst von der Brand. Also man muss wirklich als Creator auch diesen langfristigen Willen mitbringen, da wirklich auch ein Movement zu schaffen, unabhängig von dem monetären Anreiz.
Aber was genau macht da den Unterschied? Ich war gerade bei den Duftstars, das sind die Oscars der Fragrance Foundation und beispielsweise Parfum. Alle, viele träumen davon, ein eigenes Parfum zu machen. So viele, auch gerade Influencer, Creator, haben es versucht, einen eigenen Duft zu machen und 95% sind gescheitert. Was ist so deine Perspektive, wo du sagst, so jetzt ist dieser Moment auch für eine Creatorin, für einen Creator zu sagen, jetzt bist du ready für eine eigene Brand. Jetzt kann es mehr werden als das Posten. Jetzt kannst du dein eigenes Business, deine eigenen Produkte in die Stores bringen und anderes Business machen.
Ja, vielleicht einmal zu dem Parfum-Thema noch, was du gesagt hast. Ist natürlich interessant, dass ganz viele Creator als allererstes immer auch ein Parfum rausgebracht haben, was halt daran liegt, dass Parfums sehr margenstark sind. Also in der Regel kostet ein Parfum vielleicht 10, 15 Euro im Einkauf und du kannst es halt für 100 oder 10 Euro verdienen. Das heißt, es sind sehr margenstarke Produkte. Es ist aber auch auf der anderen Seite sehr schwer zu vermarkten, weil du kannst durch Social Media nicht riechen. Du kannst dann natürlich, wenn du irgendwo im Handel bist, dann vielleicht schon. Aber das finde ich immer so interessant. Deswegen haben sehr viele Creator ein eigenes Parfum rausgebracht. Aber dann die Vermarktung ist halt einfach schwierig, weil du diesen Duft über Social Media ja nicht richtig raus so rüberbringen kannst. Und ja, was es braucht als Creator, auch eine eigene Marke zu gründen. Also ich finde, am meisten Sinn macht es bei vielen Experten-Creatoren. Also jetzt wieder das beste Beispiel, Dejan Gartz. Er ist der Haarexperte in Deutschland. Alle seine Follower wollen Haartipps haben. Das heißt, er hat eine unfassbar Kredibilität in dem Bereich. Die Leute glauben ihm, die vertrauen ihm blind. Also ich erinnere mich, als ich angefangen habe, mit Dejan zu arbeiten, der hat ein Shampoo in die Kamera gehalten. Es war bei DM online und offline weit deutschlandweit ausverkauft. Also es ist verrückt, was er für ein hohes Vertrauen in der Community in eben seiner Nische hat. Das gleiche auch mit zum Beispiel Dr. Emi, die Dermatologin ist, die eine eigene Skincare-Brand hat. Also die Leute vertrauen ihr, dass sie eben Ahnung von Skincare hat. Und diese Expertenbereiche, wo du wirklich als Creator einen hohen Trust-Faktor hast, dann macht es auch total Sinn, eine eigene Brand zu gründen. Wenn man Lifestyle-Creator ist und eine Lifestyle-Brand rausbringt, ist es schon, würde ich sagen, ein bisschen schwieriger, weil nicht alle deine Creator natürlich in die Brand interessiert sind. Bei Haircare sind aber alle deine Follower in Haircare interessiert, weil die dir nur wegen dem Content folgen. Also ich glaube, es ist wichtig, eben als Creator sich zu überlegen, okay, wo habe ich vielleicht diesen Expertenbereich? Was will meine Community auch von mir? Und vor allem sollte ein Creator auch erstmal testen, ob er wirklich den Trust bei seiner Community hat und vielleicht auch erstmal zu testen, was zu verkaufen, weil alle denken, es ist so leicht, eine Brand zu haben. Wenn du dann auf einmal 10.000 Parfums auf Lager hast und merkst, du wirst die nicht los, dann ist es halt schon ja schwierig. Deswegen, ich würde jedem Creator auch empfehlen, nicht direkt eine Brand zu gründen, nicht direkt irgendwie mit GmbH-Anmeldungen, Markenanmeldungen und Co., sondern einfach mal eine Co-Creation, vielleicht mit einem anderen Kooperationspartner, den man gerade hat, zu machen und eben zu testen, okay, vertraut meine Community mir überhaupt? Gefällt mir Produktentwicklung überhaupt? Weil ich kann euch sagen, Produktentwicklung ist eins der härtesten Bereiche überhaupt, weil jede Woche geht was schief. Es ist verrückt, also da muss man echt Nerven haben. Deswegen macht das erstmal mit einem Experten, mit einer anderen Brand, eine Co-Creation, bringt es raus, guckt, wie es bei euch, bei euren Followern ankommt, guckt, wie viele Stücke ihr auch verkauft, weil bei einer eigenen Brand kannst du meist nicht 100 Parfums kaufen und die verkaufen, sondern es gibt Mindestabnahmemengen, die du erfüllen musst. Das heißt, es gibt so viele Sachen, an die man denken muss. Deswegen, ich würde mich immer als Creator erstmal rantasten, bevor ich wirklich eine eigene Marke gründe.
Und du beteiligst dich mit deinen Creators zusammen an der Company. Das heißt, du berätst sie nicht nur, sondern du wirst auch Teil des neuen Businesses. Also genau. Auch Next Level sozusagen. Eigentlich erst Creatorin gewesen, dann andere Creator zu Millionären gemacht und dann eigenes Business mit den Creatorinnen und Creatorn aufbauen.
Genau, also mit, ich habe zwei Creator-Brands, einmal mit Dejan Gartz und mit Kiki Do You Love Me. Und das, da wollten wir auch, dass es nichts, ich sag mal, mit dem Management zu tun hat, sondern dass es wirklich ausgegliedert wird, dass es eigene Marken werden. Und haben dann wirklich komplett separate Brands dafür und Firmen gegründet, eben weil wir ja auch da nicht dieses Risikomanagement haben wollen und ich eben dieser unternehmerische Part in der Zusammenarbeit mit den Creatoren sein wollte.
Okay. Und was wäre für dich jetzt der Grund, wenn noch alles so gut läuft, dass du deinen Exit machst?
Beim Management meinst du? Ja. Also, ich sag mal so, ich habe den Exit nicht geplant. Also, ich dachte, ein Management ist kein typischer Exit-Case. Das kam auch so ein bisschen durch Zufall, dass ich dann eben jemanden kennengelernt habe, eigentlich als Investor für Dejan Gartz Haircare, der dann aber eben meine Agentur gekauft hat. Und ich dachte, das ist für mich, also ich habe darüber vorher nie nachgedacht. Das Erste, was ich gefragt habe, ist, okay, was ändert sich denn für mich? Außer natürlich, dass ich meine Anteile verkaufe, aber kann ich alles noch selber bestimmen? Kann ich alles noch so führen, wie ich es führen kann? Und meine Agentur wurde von Mighty gekauft und deren Mantra ist es, dass die gar nichts verändern wollen, sondern die wollen, dass die Firma läuft so gut, weil du sie führst, wie du sie führst, weil du sie gegründet hast, wie du sie gegründet hast. Wir wollen, dass alles so bleibt, aber wir helfen dir, dich da weiterzuentwickeln. Und ich dachte, das ist für mich unternehmerisch einfach auch der nächste Schritt, weil ich glaube, jeder, der auch mal einen Exit gemacht hat, das ist ein unfassbarer Unternehmerprozess. Also ich habe so viel gelernt, über mich mental auch, aber auch über meine eigenen Zahlen. Also ich sag's auch ganz ehrlich, ich habe ja schon erzählt, ich komme nicht aus dem Unternehmerumfeld. Ich wusste nicht mal, was mein EBITDA ist zum Zeitpunkt des Verkaufs. Also klar, dann habe ich mich informiert, aber als ich das erste Mal gefragt worden bin, war ich so, keine Ahnung, ich kenne meine Zahlen nicht. Also ich war da wirklich, hatte gar keine Ahnung. Und dachte dann, gut, ich habe aber jetzt noch mehrere Firmen gegründet. Ich habe jetzt die Chance auf einen Exit. Ich möchte das unternehmerisch jetzt einfach mal erleben. Und es ist vielleicht auch jetzt mal Zeit, mein erstes Baby gehen zu lassen. Ich habe Unterstützung eben dann von Mighty, das jetzt noch größer zu machen, noch weiter zu entwickeln. Also jetzt bestes Beispiel, wir launchen jetzt eine interne App zwischen Artist Manager und Creator, wo wir alles in einer App haben, was ohne Mighty auch nicht möglich gewesen wäre. Also wir haben jetzt das Hive bei Mighty, wo wir ein super cooles Office Space in Berlin haben, wo unsere Creator ein eigenes Fitnessstudio haben, wo die Content machen können, wo die Events hosten können. Also das sind so alles Sachen, die ohne Mighty nicht möglich gewesen wären und wodurch ich mich als Unternehmerin, aber auch als Mensch total weiterentwickelt habe.
Und du entwickelst dich auch businessmäßig weiter. Du machst auch noch ganz andere Projekte, habe ich gesehen. Du bist sogar mittlerweile an Reformer Pilates Studios beteiligt. Die gehören dir.
Ja, genau. Ich habe zwei Reformer Pilates Studios, noch mit drei anderen Co-Foundern, aber eins in Hamburg. Das haben wir letztes Jahr im März eröffnet und eins in Berlin letztes Jahr im Dezember. Und da muss ich sagen, da lerne ich so viel jeden Tag dazu, wie in den ganzen anderen Businesses nicht, weil es nochmal ein ganz anderer Bereich natürlich ist. Aber Ich liebe Sport. Sport ist meine Leidenschaft. Das ist was, wo ich wirklich auch geschafft habe, den Kopf auszuschalten. Und gerade Reformer Pilates ist für mich ein Sport, weil mein Kopf rattert den ganzen Tag. Aber gerade Reformer Pilates ist ein Sport, wo man sich wirklich nur darauf fokussiert, was macht man gerade für Übungen, was macht man als nächste Übung. Die Stunde geht so schnell vorbei. Man beansprucht Muskelgruppen, die man vorher gar nicht kannte. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich dachte, okay, warum nicht was Eigenes aufmachen?
Bist du so eine Chancendenkerin, dass du siehst, da ist so ein Trend, so ein Hype wie jetzt mit Reformer Pilates und du gehst sofort drauf? Bist du so mutig, so schnell in deinem Entscheidungsmachen?
Ja, aber nur, wenn ich auch wirklich 100% dahinter stehe. Also ich würde sagen, ich habe schon ein gutes Bauchgefühl, aber ich bin generell so ein Mensch, ich setze Dinge gerne um. Also ich rede nicht nur drüber, sondern ich setze die auch um. Und ich rede auch erst drüber, wenn ich sie umgesetzt habe. Weil meine Erfahrung ist, wenn man über Dinge spricht, bevor man sie umgesetzt hat, macht man es manchmal auch gar nicht mehr. Deswegen, ich gucke da auf jeden Fall drauf, was sind die Trends. Natürlich auch, was nachhaltige Trends sind. Weil ich finde, Trend klingt doch immer so, als ob das ist etwas ist, was wieder geht und dann irrelevant wird. Aber auf jeden Fall.
Was sind jetzt deine nächsten Schritte, die du vorhast? Du bist erst 32, du hast schon so viel gemacht, du hast dein Exit gemacht, du kaufst weitere Companies dazu. Hast du ein Big Picture, einen großen Plan, den du verfolgst?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ich tatsächlich Anfang des Jahres so eine kleine Identitätskrise hatte, weil ich eben dachte, boah, ich habe jetzt so viele von meinen Zielen schon erreicht. Was möchte ich eigentlich noch in meinem Leben? Und da habe ich auch echt mit mir gestruggelt, muss ich sagen. Aber eine Sache, also wo ich gemerkt habe, was mir einfach gerade sehr, sehr, sehr viel gibt, ist das Zurückgeben. Also eben in solchen Formaten wie hier zum Beispiel mit dir im Podcast, wo ich meinen Weg schildern kann, wo ich irgendwie auch zeigen kann, ey, ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie. Ich habe trotzdem alle meine Ziele erreicht. Ich hatte nicht das Umfeld. Ich habe trotzdem alle meine Ziele erreicht, einfach weil ich so einen Glauben an mich selber hatte, den ich von zu Hause aus bekommen habe, weil meine Eltern immer zu mir meinten, du kannst alles schaffen, was du willst. Und das möchte ich jetzt den Leuten da draußen auch mitgeben, dass jeder alles schaffen kann, was er oder sie möchte, wenn man eben an sich selber glaubt und wenn man dranbleibt und durchzieht. Und das ist so gerade mein bigger picture, dass ich von all den Leuten, von denen ich lernen durfte, die letzten Jahre zurückgeben möchte und in meinem eigenen Podcast oder auch auf meiner Instagram-Seite ja auch super viel über meinen Weg erzähle, Learnings ganz offen teile, egal wie unangenehm die Learnings sind. Ja, und das ist so mein Ziel, würde ich sagen, für die nächsten Jahre. Aber natürlich bin ich auch weiter in meinen Firmen drin und möchte, dass die weiter gut laufen. Habe ein ganz tolles Team auch bei mir in der Agentur, bei Moongency. Ich bin so, so, so glücklich über alle, will denen die beste Arbeitsexperience auch ermöglichen, die sie haben können und weiterhin auch mit meinen ja Creatoren eng zusammenarbeiten und dass die Reformer Pilates Studios auf jeden Fall noch besser laufen.
Bist ja in der Firma noch drin geblieben. Du hast einen Exit gemacht, aber ein Earnout. Das heißt, genau. Du bleibst noch 2 Jahre drin in der Company und erst dann gehst du komplett raus.
Ja, wenn ich möchte. Also es ist nicht geplant. Also ich bin vertraglich noch dieses Jahr gebunden, also letztes Jahr und dieses Jahr. Ich werde aber nächstes Jahr nicht gehen. Also es ist halt immer noch trotzdem mein Baby, auch wenn ich jetzt rechtlich keine Anteile mehr habe, aber ich bin immer noch die Geschäftsführerin. Mir liegen die Creator total am Herzen. Artist Management ist auch wirklich von allen Sachen, die ich tue, das, wo ich auch am meisten drin aufgehe, was mir total viel Spaß macht. Deswegen, vertraglich ist es so, ja, aber ich sehe da jetzt nicht, dass ich nächstes Jahr da rausgehe.
Wie viele Creatorinnen und Creator hast du bei dir?
16.
Wow. Wie viele Mitarbeiter?
10.
Okay. Ja. Und alle bauen auf dich, alle brauchen dich.
Ja, und ich brauche die.
Empfindest du sowas wie Stolz? Weil was ich an deiner Geschichte toll finde, dass es so eine Erfolgsgeschichte ist. Du hast es ja auch mehrfach gerade betont. Deine Eltern waren nicht Unternehmer. Dein Vater war Taxifahrer, der das wahrscheinlich schon ganz toll fand, dass du bei Google gearbeitet hast und bei Beiersdorf gearbeitet hast. Dann sieht er, dass du eine Agentur gründest, was sehr mutig ist. Und dann sieht er, dass du einen Exit machst mit einem Betrag zwischen 4 und 10 Millionen. Und empfindest du sowas wie Stolz oder wie fühlst du dich?
Also ich bin stolz auf mich, wenn ich den Stolz bei meinen Eltern im Auge sehe. Also meine Eltern sind unfassbar stolz. Also die sagen mir das auch immer. Es ist ganz, ganz, ganz süß, weil immer wenn ich auf die treffe, dann sehen die nicht nur mir davon, wie stolz sie auf mich sind, sondern auch allen anderen. Und das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Gefühl, so unterstützt zu werden. Ich selber ich habe mal Momente, wo ich denke, oh, irgendwie, ich bin stolz, aber genauso habe ich auch mal Momente, wo ich das gar nicht richtig zulassen kann. Also da ist irgendwie so eine Blockade, wo ich denke, weil ich finde, wenn man, also ich denke mir auch manchmal, wenn ich jetzt denke, ich bin stolz, dann habe ich ja schon alles erreicht, irgendwie, was ich möchte. Und das fühlt sich dann auch manchmal nach Stillstand an. Das ist irgendwie so paradox, finde ich, weil von außen betrachtet, wenn eine Freundin von mir in der Situation wäre, in der ich jetzt bin, würde ich sagen, hey, du kannst so stolz auf dich sein. Aber bei sich selber ist es irgendwie nochmal was anderes. Aber klar, wenn ich dann jetzt so mit dir darüber rede und mir das nochmal selber vor Augen halte, denke ich schon, ja, dass das natürlich schön ist, so was ich erreicht habe. Und ich sitze aber nicht da und denke, oh mein Gott, ich bin so stolz auf mich, sondern ich finde es eher cool, dass ich es mir selber bewiesen habe, dass ich das alles schaffen konnte, trotz der ganzen Rückschläge, die ich hatte. Ich meine, das war ja nicht leicht. Also ich habe das erste Jahr meiner Selbstständigkeit hatte ich Panikattacken. Ich bin sogar einmal ins Krankenhaus gekommen, weil ich nicht wusste, was das ist und dachte, ich sterbe jetzt. So, ich hatte Schlafprobleme. Ich bin nachts aufgewacht, mir sind To-Dos aufgefallen, habe sie runtergeschrieben. Ich habe fast mit irgendwelchen Leuten irgendwelche Rechtsstreitereien gehabt. Über mich wurden Lügengeschichten von Konkurrenten erzählt, die wirklich unterste Schublade waren. Und ich dachte, oh Gott, wie sollen so überhaupt noch Creator zu mir ins Management kommen, wenn solche Gerüchte dann irgendwie da in die Welt gesetzt werden. Also ich habe da mental auch lange viel gestruggelt, aber ich bin halt immer wieder aufgestanden, weil ich mir immer wieder gesagt habe, ich weiß, wofür ich das tue. Und da bin ich dann, ja, stolz oder freue mich, dass ich es mir selbst bewiesen habe und immer wieder aufgestanden bin, weil ich jetzt natürlich sehr, sehr, sehr glücklich bin, wo ich eben jetzt gelandet bin.
Wenn heute Creator zu dir kommen und sagen, hey, ich will in das Business einsteigen, ich möchte auch dann ein Millionen-Business draus machen, wäre dein Rat, werde Creator oder würdest du auch gleich sagen, denk dran, auch irgendwann was Eigenes zu founden und du musst dir ein eigenes Unternehmen aufbauen?
Also, ich finde, es macht immer Sinn, ich sag mal, sich als Creator langfristig auch ein eigenes Unternehmen um sich herum aufzubauen, was jetzt nicht heißt, unbedingt eine eigene Brand zu haben, sondern ein eigenes Unternehmen kann ja auch eben schon sein, dass man sich eigene Videografen einstellt, jemand, der vielleicht Konzepte auch für einen ausarbeitet, also sich ein System als Creator schafft, weil ich denke, dann kann man sich selber entlasten, man kann mehr Content machen, mehr Content heißt mehr Reichweite, also das, ja, würde ich schon empfehlen, aber ich würde jedem auch empfehlen, erstmal zu testen, ob das überhaupt was für einen ist und ob man es überhaupt schafft, weil ich kenne so 70% der Leute, die zu mir kommen, die das wollen, die schaffen es nicht mal, konsistent jeden Tag zu posten. Und ich denke mir so, wenn du es nicht schaffst, jeden Tag zu posten, dann kannst du es auch nicht so sehr wollen. Also ich glaube, das ist erstmal der erste Schritt, dass man sieht, es ist nicht so leicht, wie alle denken, guten Content zu machen, Content, wo die Leute dranbleiben, der relevant ist, den die Leute sehen wollen, sondern fang erstmal an, probier das aus. Und klar, wenn du Social Media machst, würde ich immer reingeben, achte drauf, dass du dir auch wirklich eine Community aufbaust. Also geh mit deinen Followern in den Austausch, frag, was sie sehen wollen, antworte auf Nachrichten, weil deine Community ist dein wichtigstes Asset als Creator.
Tolles Learning. Jeanette, was ist dein Life-Learning? Du bist 32, wenn du auf alles zurückschaust, was du in der Zeit schon gemacht und erreicht hast. Welchen Business-Rat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
Ich würde, glaube ich, meinem 20-jährigen Ich noch mal mehr Mut zu sprechen und wirklich sagen, ey, du kannst alles schaffen, was du möchtest. Und nur weil du keine Ahnung von den ganzen Unternehmerthemen hast oder von sonst was, heißt es nicht, dass du es nicht schaffen kannst. So, weil ich dachte immer, ich muss irgendwie in einer WHU oder sonst wo studiert haben, um irgendwie durchstarten zu können. Nee, überhaupt nicht. Also jeder kann es schaffen, wenn man an sich glaubt. Und das ist auch was ich jedem mitgeben würde, dass man zuerst anfängt, an seinem eigenen Selbstbewusstsein und Glauben zu arbeiten. Weil wenn du selber nicht an dich glaubst, dann können die anderen das auch nicht. Du musst dann selber dein größter Fan werden. Du musst dein größter Ambassador werden und an alles glauben, was du möchtest. Und dir vielleicht auch einen Plan natürlich vom Leben machen, was du überhaupt möchtest, weil das wissen auch schon viele nicht. Aber wenn du selber an dich glaubst, kann man alles schaffen.
Super Message. Wow. Vielen Dank. Wie toll, dass du da warst.
Danke.
Und jetzt auch noch der Applaus hier. Der Applaus von den Tennisplätzen hier am Mallorca Country Club, wo gerade das ATP-Finale läuft. Und der Applaus genau zur richtigen Zeit kommt. Wirklich Glückwunsch. Ich feiere das, was du machst. Ich finde das sensationell, was du aufgebaut hast, in der kurzen Zeit aufgebaut hast. Also wirklich sensationell. Und vielen Dank, dass du heute hier warst bei Tomorrow.
Vielen, vielen Dank für die Chance, dass ich hier sein durfte. Wirklich ganz, ganz, ganz toller Podcast, den du hast.
Vielen Dank. Alles Liebe für dich, für deine Family, für deine Creator, für deine Company und für die Tomorrow Community. Bitte schreibt mir die Kommentare. Was sagt ihr zu der Karriere von Janette, zu dem ganzen Creator-Business, wie es funktioniert? Wie geht ihr damit um? Was sind eure Learnings? Und ganz wichtig, abonniert Tomorrow, denn nur so können wir so tolle Menschen wie Janette hier heute in den Podcast einladen und euch die ganzen Learnings für euer Leben und euer Business weitergeben. Wir sehen uns wieder am Sonntag um 18 Uhr bei YouTube. Der Tomorrow Podcast wird präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Raval. Alle Informationen jetzt auf cupra.de. Der Tomorrow Podcast ist eine Produktion der Tomorrow Production. Executive Producer ist Lukas Weidauer. Head of Video and Production ist Maxi Steiner. Und Head of Operations Oscar Rovecchio. Und die Audience, das ist sowieso die beste der Welt. Das seid ihr, die Tomorrow Community. Wir sehen uns jeden Sonntag ab 18 Uhr auf YouTube und montags auf Apple, Spotify und überall, wo ihr Podcasts findet.